ARD.
Ich bin ein netter Narzisst und kein Krankhafter. Ist das krank?
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Ist das krank oder nicht? Das werden wir in der Folge versuchen zu klären. Mal gucken, wir haben auf jeden Fall heute einen sehr interessanten Mann hier. Dr. Pablo Hagemeyer. Der ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit Schwerpunkten auf Persönlichkeitsstörungen, insbesondere Narzissmus. Der Mann studierte Humanmedizin in München, war unter anderem in der forensischen Psychiatrie sowie im klinisch-therapeutischen Bereich tätig und ist neben seiner ärztlichen Praxis auch Autor, Referent und, sagen wir wie es ist, ein extrem gut aussehender Medienexperte. Mit seinem Buch Gestatten, ich bin ein Arschloch, wurde er einem breiteren Publikum bekannt. Ist ein mehrfacher Bestseller, da nickt er. Er ist der perfekte Gesprächspartner mit fachlich fundierter Perspektive auf Grenzbereiche zwischen Psyche, Machtverhalten mit dem Schwerpunkt Narzissmus und außerdem war der wissenschaftliche Ansprechpartner für mich bei meinem Buch.
Ey, das passt ja wie die Faust aufs Auge, weil wir haben 21 mit dem Podcast angefangen und da kamen dann im Herbst auch schon die ersten Wünsche, ob wir Episoden zu Narzissmus machen können.
Krass.
Und erst 5 Jahre später machen wir das.
Ja, und 5 Jahre später haben wir
das. Immer noch.
Ich habe vergessen, unsere 2 anderen Heights vorzustellen.
Ist egal.
Nina Burkhardt, wunderschönste, aller schönen, klügsten Dominas überhaupt.
Weltweit.
Und Roman Lemke, schönster, allerklügster, aller Junkies aus Berlin.
Also ganz ehrlich, guck mich an. Ich sehe nicht nach 20 Jahren Überkonsum aus.
Nee, eher nach 25.
Ja,
und ich bin Maximilian Pollux. Auf geht's.
Kann ich direkt bitte mit der ersten Frage reinknallen? Netter Narzisst?
Geht das
überhaupt? Erste, was ich mit Narzissmus in Verbindung bringe, ist ja das, was man so überall im Auge hat. Manipulative Menschen, die nur ihren Vorteil sehen, die dich aussaugen werden bis zum geht nicht mehr und von dir wird maximal noch eine Hülle übrig bleiben. Was ist denn ein netter Narzisst? Der macht es dann mit Komplimenten oder was?
Ja, das ist natürlich eine Koketterie, aber es hat auch was Wissenschaftliches im Hintergrund zu dem Thema. Ja, ich bin ein netter Narzisst und kein Krankhafter heißt, ich lade ein zu einer differenzierten Betrachtung. Narzissmus ist nämlich kein binäres Konstrukt, also nicht krank oder gesund oder ne, das macht der Narzissmus selbst. Der sagt groß, klein, richtig, falsch. Ne, sondern der nette Narzisst ist jemand, der seine eigenen Anteile kennt, seine narzisstischen. Sie dosiert, ja, und wenn es gut läuft, sogar nutzt. Ne, und dann heißt es aber auch, er steht nicht immer im Rampenlicht, wenn er merkt, okay, es ist okay, ich brauche nicht mehr, dann geht er halt wieder weg. Und das ist eigentlich eine soziale Kompetenz.
Voll.
Jetzt habe ich es richtig umgedreht, ne?
War gut, ja. Jetzt habe ich auch das Gefühl, das ist ein netter Narzisst, du. Hilft mir natürlich auch selber. Kann ich natürlich auch auf mich münzen.
Ja, bei dir ist schon schwieriger.
Ist schwieriger. Also du hast ja dieses Thema also ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Du hast es dir selber auch, wie gesagt, so geholt, dadurch, dass du dich in dem Buch so offen geäußert hast. Gleichzeitig ist es aber doch ein extrem undankbares Thema in der Psychotherapie, weil erstens kommen die nicht, zweitens haben die keinen Bock, therapiert zu werden, oder? Also korrigier mich, ist ein bisschen schwierig, oder?
Es ist relativ undankbar und die Prozente, die wir haben in der empirischen Forschung, der sozialpsychologischen Forschung, das ist nur 1% der Narzissmusstörung gibt, also die Störung. Müssen wir wirklich unterscheiden, die sozialpsychologische Variante ist ein Merkmal eines Menschen, ganz normale, die psychiatrische Einteilung ist die Störung. Davon nur 1% oder sogar weniger. Und da ist mein Gag, die kommen halt nicht in die Therapie und werden somit nicht erfasst. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel höher.
Warum? Weil Teil des Krankheitsbildes ja oftmals ist, nicht zu erkennen, betroffen zu sein.
Genau, das Leugnen ist eines der Hauptmerkmale, gerade bei den pathologischen Narzisstinnen. Ich muss ja, also alle, ne, Weibchen wie Männlein, die leugnen, dass sie Scheiße bauen. Ganz einfach. Und drehen das um. Ne? Da gibt es dieses Wort, dieses Denial. Attack, Reverse, ja, so Opfer-Täter-Umkehr und dann sind die Opfer, ne, werden dann nochmal pathologisiert und diffamiert und leugnen, dass sie selber, also die Narzissten selbst, die Scheiße bauen.
Wo ist denn die Trennlinie zwischen pathologischem Narzissmus und vielleicht einem gesunden narzisstischen Anteil?
Die ist schwer zu legen, aber wir können sie ganz einfach also aufschlüsseln. Der größte Irrtum ist nämlich, dass wir Narzissmus gleichsetzen mit Boshaftigkeit. Und das ist es nicht. Also das ist auch kein egozentrisches Monster, sondern es ist einfach für die, die das meinen, viel zu bequem, das zu sagen, aber es ist falsch. Also Narzissmus ist per se keine schlechte menschliche Eigenschaft. Narzissten sind im Gegenteil sehr hochempfindliche Menschen, sehr
sensibel. Ne? Also diese tiefsitzende Scham, die sie oft haben hinter ihren fassadären Konstrukten, um zu überleben. Ja? Das ist alles, um ein sehr fragiles Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Das ist eine Selbstwertregulationsmotivation beziehungsweise dann Störung, wenn man daran leidet. Und da kann man es erkennen. Ne? Also der Mythos hält sich leider so hartnäckig, dass Narzissten Arschlöcher sind, weil leider die Opfererfahrungen so emotional sind. Also die Personen, die daran leiden im Umfeld des Narzissten, sind emotional so verletzt, dass sie so stark aufgeladen sind und dass sie dann in der Reaktion darauf natürlich, logisch, diese narzisstische Erfahrung, ne, die sie gemacht haben, als so furchtbar erleben, dass das dann das Monströste ist, was sie je in ihrem Leben erlebt haben. Und das ist auch so, ja, das muss man auch wirklich sagen. Und dann bleibt aber gar kein Platz für eine differenzierte Perspektive drauf.
Mhm. Plausibel.
Ist es nicht auch so, dass wir, wenn wir den Begriff des Narzissten oder die narzisstische Persönlichkeit schon, dass wir da eigentlich automatisch den malignen Narzissten im Kopf haben und dass der ja tatsächlich so schadhaft sein kann und so laut ist in dem Impact, den er hat um sich rum, dass es verzerrt wird, wie häufig oder wie hoch der Anteil maligner Narzissten im Narzissmus-Spektrum überhaupt auch nur ist. Also ne, das ist dadurch einfach, die sind laut, deswegen sehen wir sie oft.
Ja.
Das sind ja auch die Grandiosen.
Mhm. Mit laut meinte ich aber eher, der Impact ist groß. Weißt du, also sie machen die
Verletzung
viel kaputt.
Die Verletzung. Genau. Einer reicht für ein Giftpilz reicht für ein System, um das total zu destabilisieren und die Menschen hängen an ihren Core Beliefs, also an ihren Grundüberzeugungen fest im Umfeld und glauben daran, hoffen, ne, dass es wieder so wird wie am Anfang. Das gibt's in Beziehungen, in Systemen wie Familien oder in Unternehmen oder in kleinen Kohorten, kleinen Gruppen, Freundeskreise, was auch immer.
Warum wirkt denn ein Narzisst oft so verdammt sympathisch am Anfang?
Naja, das ist die Strategie, nicht? Also wie überlebe ich mit einem unsicheren Selbstwertgefühl? Die fühlen sich, müsst ihr euch vorstellen, konstant, also wenn wir jetzt mal noch mehr in die Pathologie reingehen, die konstant fühlen sie sich in ihrem Selbstwert bedroht. Das ist eine ständige Selbstwertbedrohung. Also müssen sie es irgendwie hinkriegen, das Futter zu bekommen, was sie brauchen. Und das haben sie früh gelernt. Warum ist unterschiedlich, aber sie haben gelernt, dass Bewunderung, Anerkennung, das ist, was sie als Liebe verstehen. Mhm. Ja, sie denken, es gibt eine Special, ne, Zuwendung, wenn sie besonders liebevoll sind. Und das tun sie dann auch tatsächlich. Sie sind besonders liebevoll, besonders charmant. Und charmant sein bedeutet ein Geschenk.
Großzügigkeit vielleicht
ja,
auch.
Also was ist charmant sein, ne? Oder kokett sein? Das ist ein, das ist was Produktives. Da produziert die Person ein Geschenk, ist eine Gnade. Ne? Man erhöht den anderen mit was Tollem.
Ich schätze dich.
Das ist tatsächlich, es ist wirklich. Aber es ist ja so. Bis gerade eben dachte ich, ich bin charmant um des ja einfach sozialen Gefüges willen, und weil es alle. Aber du hast recht. Ich fühle mich dabei wirklich, als würde ich anderen Gefallen tun.
Ja. Man fühlt sich gut beim Geben.
Was das idealisiert dann den anderen? Ne? Es ist dieses Spiel zwischen Idealisierung und Abwertung.
Verdammte Axt. Mhm. Ganz kurz maligner noch, dass wir, bevor wir es vergessen, maligner Narzisst ist ja, wenn wir es jetzt kurz sagen, das Wort maligne, bösartig. Mhm. Ist es nicht sogar tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, der einzige Begriff in der Psychologie, in dem man das Wort böse für eine Persönlichkeitsstörung verwendet?
Wo man wertet eigentlich.
Wo man so wertend eigentlich, und was denn böse?
Ja, also böse ist ja kein forensisch-psychiatrischer Begriff.
Genau.
Gibt's nicht. Also es wird dann eher als Muster beschrieben oder Verhaltensmuster. Wir haben dafür ein ganz angenehmes Wort mittlerweile, das auch recht populär ist. Das nennt sich dysfunktional. Also wenn die Sachen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, können sie auch verletzend und grenzverletzend sein. Und dann wird es böse, weil es ja dann wehtut. Das heißt, auf der anderen Seite haben wir jemanden, der daran leidet. Und der maligne Narzisst ist eine Kombination, die hat Otto Kernberg, wenn man so will, kreiert, erschaffen aus den Kriterien Sadismus und Psychopathie. Also das sind die dunkelsten Ecken, die Menschen so können. Also beispielsweise menschenverachtendes Verhalten. Ja. Und wer diese Haltung hat zum Leben und zu den Menschen, der wird eine Schneise der Verwüstung hinter sich ziehen. Das ist ganz, ganz klar. Da gibt es ganz solide Wissenschaft dazu. Psychopathie muss auch noch mit dabei sein. Das gibt zwei Kategorien. Das ist die emotionsabgekoppelte. Also sie spüren wenig oder kaum was, haben auch keine Angst. Haben auch kein Mitgefühl so richtig und Mitleid haben sie auch gar nicht, reuelos.
Verminderte Empathiefähigkeit.
Die Empathiefähigkeit ist eh vermindert bei Psychopathie, aber auch bei Narzissmus. Und die Kombination mit der Impulsivität, die Psychopathen auch haben. Mhm. Dass sich also Impulsive nicht kontrollieren können. Ja? Und das ist dann, kommen wir in die Psychopathie, in den malignen Narzissmus, die Krankhaft. Und das ist eben, wenn konstant dieser Mensch dysfunktional handelt, also weder seine Impulse noch seinen Perspektivwechsel vollziehen kann. Mhm. Ja? Das ist das, was die andere zerstört. Und dann haben wir die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und da können wir die maligne drunter verklausulieren.
Und das ist klar. Also wenn ihr das so hört, ne, jemand, der sich nicht in euch reinversetzen kann und der sich selbst nicht kontrollieren kann und dann noch sadistisch ist, also Bock hat, Leuten weh zu tun, dass das eine ganz schlechte Kombination ist.
Ich war noch bei dem müssen besonders so sein, sie müssen besonders sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Aufmerksamkeit ist quasi der Treibstoff, auf dem der Motor läuft.
So ist es, ja. Das ist das Futter. Die Energie. Also viele sagen auch Vampire. Ne? Also es gibt populärwissenschaftlich oder im populären Diskurs, ne? Vampire, Energiesauger, Blutsauger. Weil sie nichts haben. Also wenn man sie alleine lassen würde in der Wüste, würden die wahrscheinlich gut miteinander klarkommen. Sobald aber ein anderer Mensch da ist, kommt es zu einem sogenannten interaktionalen Problem. Die narzisstische Person merkt, dass sie Ansprüche stellen kann oder sich berechtigt fühlt, Ansprüche zu stellen und nutzt die andere Person aus. Zieht also Energie, benutzt sie irgendwie und organisiert diese um sich herum. Und das ist alles noch wunderbar. Wenn aber jetzt einer von diesen Leuten da denkt, oh, ich habe eine bessere Idee oder so, da läuft's doch nicht, dann wird diese Person herabgewürdigt, abgewertet und weggeschmissen und ausgetauscht.
Dann habe ich direkt eine Folgefrage. Ist jeder ADHSler automatisch, weil da geht es ja auch viel um Aufmerksamkeit, hat er automatisch einen höheren Narzissmusanteil als Stinos?
Also die Debatte ist grenzend jung, ADHS und Narzissmus zu unterscheiden. Da gibt's, es gibt Kriterien, die andere Persönlichkeitsstörungen unterscheiden vom ADHS, aber bei Narzissmus ist das noch so im Werden gerade. Die Debatte ist sehr spannend, ja, weil wir wissen, Menschen mit ADHS leiden über die ganze Lebensspanne eher an charakterlichen Schwächen, Persönlichkeitsstörungen im Sinne auch von eher. Also werden eher krank, psychisch krank, weil sie eine Selbstwertproblematik haben, ja, durch das ADHS. Ja, kommen eher in Kontakt mit Konsum von Substanzen, Drogen, neigen eher dazu, impulsiv zu handeln, sprich, machen vielleicht eher auch mal ein bisschen was Kriminelles. Ne, so, nicht alle natürlich ADHS, aber so überhäuft und achten auch nicht so sehr auf ihre eigene Gesundheit, achten nicht so sehr auf ihr eigenes qualitatives, gesundes Leben, sind sehr abgelenkt, impulsiv und machen häufig viele Dinge, die sehr viel Unruhe und Chaos reinbringen. Und dabei sind sie wahrscheinlich doch eher auch sehr sensibel. Ja, so. Das heißt, wir haben hier eine Schnittmenge und das kann man mit Narzissmus verwechseln, gerade mit diesen Sensibelchen, diesen Mimöschen, die beim Narzissmus ja auch existieren, die vulnerablen Narzissten. Da ist eine Schnittmenge und das wird sehr schwer sein, weil was ist zuerst? Zuerst ist natürlich das ADHS-Gehirn. Das ist eine biologische Störung des Gehirns. Und dann entwickelt sich drauf dann das narzisstische Verhaltensmuster, wenn man so will. Und das ist eigentlich nur akademischer Interesse, das zu unterscheiden. Am Ende müssen wir gucken, wie können wir diesen Menschen helfen, nicht?
Ja, klar.
Ganz interessant ist nämlich diese Frage, wie entsteht denn Narzissmus? Mhm. Und wenn wir sagen, ja gut, narzisstische Eltern oder narzisstische Mutter, alleinerziehende Mutter zu haben, ist natürlich schon mal eine gute Voraussetzung dafür, später ein Defizit zu haben, das dazu führen kann, dass du selber das kriegst. Und wenn du jetzt das passt mit dem ADHS-Gehirn, was ja tatsächlich bei mir so war, also ADHS-Gehirn, ich werde geboren, ich habe eine Mom, die aber sich nicht auf mich konzentrieren kann, weil sie einfach nicht mit mir, sie will ihre Sachen machen, sie möchte sich nicht mit mir auseinandersetzen. Was natürlich dazu führt, dass ich noch weniger von dem kriege, was ich eigentlich unbedingt haben müsste.
Liebe?
Ja, Aufmerksamkeit. Und dann schreie ich die natürlich
ganz
in der Schule
raus. Die natürliche Spiegelung, die man will. Ne? Ja. Du willst ja liebevoll gespiegelt werden.
Und als ADHSler ja dann vielleicht noch mehr und noch dringender und noch weniger die Chance, das irgendwie ein bisschen nach hinten zu verschieben, so, weißt?
Und es geht ja auch um diese bedingungslose Liebe, die nicht an etwas gekoppelt ist, nicht an etwas geknüpft ist. Hm. Wo man eben keine Leistung für erbringen muss, wo man nichts für tun muss. Ne?
Das ist so geil, ich liebe diesen Podcast, und weil ich einfach mich verstehen lerne.
Ja, das ist oft der Effekt, nicht? Wenn man sich wirklich damit ehrlich macht, dann merkt man, wow. Und das ist aber eigentlich der Alltagsnarzissmus, den ihr bei euch entdeckt. Ne? Also außer jetzt vielleicht, gut, Max, da gibt es ja ein paar...
Kommt ein Buch dann raus.
Das wird so spannend.
Wir haben ja überlegt, ich meine, mir ist ganz oft jetzt passiert in den letzten Jahren, in dem ich versuche, diese Diskussion zu führen und drüber zu reden und so, da ist ganz oft dieser erste Impuls... Ah, das ist ja bei mir auch so. Wenn wir darüber reden, was denn Narzissmus oder dieser sekundäre Narzissmus, der krankhafte Narzissmus vielleicht auch. Und ich weiß noch, dass es bei mir genau andersrum war. Bei mir war immer, das ist überhaupt gar nicht so bei mir. Und dann erst, als ich mich so voll gezwungen habe, war dann so, okay, ich mach's doch so, aber ich mein's nicht so. Und deswegen würde ich so gerne mal ein paar Kriterien, wie würdest du, wenn jetzt jemand zu dir kommt und vielleicht darüber reden will in der Praxis, wie würdest du denn dann da rangehen? Was wären denn so typische Fragen, die du den Leuten stellen würdest?
Angenommen, der Nina.
Und die sagt, ey, da, mein Ex-Freund hat gesagt, ich bin eine blöde Narzisstin.
Nee, das geht anders.
Das geht anders.
Die kommt und sagt, mein Typ ist ein blöder Narzisst.
Ah, okay, genau, okay.
Und ich brauche jetzt Hilfe, um den wieder einzufangen.
Okay.
So rum. Und bitte helfen Sie mir, den wieder einzufangen. Und der will nicht kommen in die Therapie.
Ja.
So ein Arsch. Und der
sieht das einfach
fertig.
Nicht ein.
Der sieht das nicht ein, ne? Der hat eine weiße Weste und der denkt, der ist der Hero, aber er ist so ein Arsch. So, und dann kommen die und die leiden aber auch wirklich, die Damen, die kommen. Ich weiß nicht, wie hoch dein Leidensdruck ist. Wir müssen für die, also damit man zum Psychiater geht, muss man Leidensdruck haben. Mhm. Also egal wo. Also egal welche Person, man muss halt leiden. So. Dann bist du jetzt da und dann frage ich dich 5 Sachen. Ich habe da so eine Abkürzung, die heißt OKBUP.
Den Roman sollst du auch mitfangen.
Der
fühlt sich ausgeschlossen.
Auch,
der ist auch
genau.
Bei seinen
Narzissmus. Dein vulnerablen Narzissmus wollte ich doch jetzt nicht anfangen. Ich bin doch jetzt aber ein Grandiosen.
Ich hab viel zu schauen auf beide so aus.
Grandios ist auch direkt ein Attribut, was mir gefällt. Also weiter geht's.
Dann schauen wir uns das doch mal genauer an, oder? Wie toll bist du denn?
Super toll.
Ich weiß. Ich sehe es doch. Du
Danke.
Strahlst. Und die grandiosen Narzissten strahlen halt, ja? Oder das Narzisstische in uns, ne? Das Grandiose.
Max strahlt auch ganz toll, ist auch ein
grandioser Typ. Was hab ich denn jetzt?
Das ist dann das Whataboutism und andere Tricks, manipulative Strategien, um von sich oder vom peinlichen Thema, von der Scham abzulenken, von der Scham. Oder die Aufmerksamkeit, ne? Die hier rechts jetzt total fehlt, weil wir beide sind jetzt hier im Podcast.
Ja, wir sprechen gerade.
Genau, ich guck dich an. Und ich spüre deine Energie. Ich sitze zwar so ein bisschen, das ist eigentlich ganz gut, dass man sich frontal anschaut.
Wir sitzen so über Eck gerade, auf einer Kante quasi.
Genau, weil der Mensch an sich ist ja ein Raubtier, ne? Der hat die Augen vorne, ne? Damit er das Ziel gut anpeilen kann. Und jeder psychotherapeutische Setting sollte eher so ein bisschen offen sein und Raum schaffen. Erstmal viel.
Ne? Icebreaking.
Icebreaking und so ein bisschen Energie spüren und so ein bisschen nice sein und so. Das mache ich relativ lang eigentlich. Auch wenn ich sofort merke, dass da sehr viele schwierige narzisstische, aber auch andere, es kommt ja nicht ein glasklarer Narzisst rein, das gibt es ja nicht.
Ja, die Anteile sind ja eben nicht nur einseitig, sondern
genau. Du bist vielleicht
gemischt.
Auch ein bisschen histrionisch, also ein bisschen schauspielerischer begabt, ne? Und
Möglich?
Brauchst das. Und bist ein Gesamtkunstwerk, okay? Damit manipulierst du uns alle. Also du sitzt ja nicht hier, weil du irgendwie hier aus Versehen dich in der Tür geirrt hast. Ne? So, und dann gibt es 5 Kriterien. Opportunismus, Kritikproblematik, Ego-Brille. Unterstützung, ja, nein. Und Paranoia. OKBUP. Opportunismus ist, also Frage, machst du alles, damit du am meisten Profit davon hast und wendest dich im Wind, je nach Meinung, je nach Stimmung, nur damit du die Vorteile hast? Frage.
So innerlich. Achso, innerlich erstmal. Okay.
Du kannst ja sagen, ja, nein.
Nein.
Innerlich, nein. K. Kritikproblematik. Bist du gut im Kritik austeilen und sehr schlecht im Kritik einstecken?
Die nicken hier schon wieder.
Die Fremdangabe, die fremde Anamnese machen wir nachher.
Das ist aber jetzt schwer mit einem Ja oder Nein zu beantworten. Da muss ich jetzt schon direkt...
Das sind auch typische Antworten von so manipulativen Typen, die dann so den Test diskutieren. Ne? Die sind so Koryphäenkiller.
Ich befinde mich in einem Test.
Genau, das sind so Koryphäenkiller-Typen, die dann echt nerven, ne? Weil die einfach nicht den Test machen.
Ja.
Jetzt mach den Test.
Also nochmal ganz klar die Frage, bitte.
Also, bist du jemand, der Kritik... verteilt oder austeilt? Also gut im Austeilen und schlecht im Einstecken.
Ja.
Sehr ehrlich, sau ehrlich.
Es ist sau ehrlich, denn es kommt bei mir extrem drauf an, wer mich kritisiert.
Ja. Ja.
Mich kritisieren darf.
Ich weiß.
So, dann haben
ich finde, das ist ein harter Test, wie er da reingeht. Also, das ist ganz schwer,
Ja. Das ist auch nicht quasi State of the Art. Man fragt 5 Dimensionen ab.
Mhm.
Also binär, also ja, nein, ist eigentlich oldschool. Aber ich mache es trotzdem, weil es irgendwie lustig ist.
Ja.
Also OK ist ein B. Hast du eine Ego-Brille auf? Also siehst du die Welt, in der du bist und alles, was dich betrifft und um dich herum ist, durch die Ego-Brille? Also fängt jeder deiner Sätze mit Ich an und habe ich auch erlebt und ich habe auch eine Geschichte dazu.
Ja.
Und hast du überhaupt keine Empathie oder Mitgefühl für die Perspektive des anderen oder kaum oder tust dir schwer damit?
Nein.
Aber die Ego-Brille hast du?
Ja.
Okay. Unterstützt du auch Menschen, die nicht deine Interessen vertreten oder die nicht... das tun, was du für richtig hältst.
Ja.
Auch Mitarbeiter oder Freunde oder im Privaten.
Ja.
Also wenn deine Freundin sagen würde, ich will jetzt Bungee springen und du sagst, bist du bescheuert, würdest du sie hinfahren?
Ja.
Okay. Und so weiter, ne? Das ist so Unterstützung. Forderst du Unterstützung ein für deine Sachen und wenn du keine bekommst,
Ist das ein Arsch, der dich nicht unterstützt?
Ja.
Okay.
Okay.
Ich will selber raus
ganz,
im Kegel.
Ganz kurz, ich habe früher mein erstes Gutachten, was ich so beim, wo es um mein Leben ging damals, ja. da war dann immer so, okay.
Und dann kam es zur Stille.
So, genau. So, und dann schreibe ich.
Was steht da? Was?
So, ich stelle dieses Geschreibe ständig.
Aber du weißt ja, dass die Analytiker, wenn die sich ja was aufschreiben, das ist ja nur die Einkaufsliste.
Ja, eben, der wollte, dass ich mich darüber lehne.
Dass du verunsichert bist.
Ja. Jetzt wissen wir, dass hier weitergeht.
Aber das ist ein so schöner Übergang. Ich will wissen, was da los ist. Ich will Paranoia. Ja, also sind sehr, sehr misstrauisch. Sehr misstrauisch, weil sie ihr Selbstwertgefühl oder auch ernsthaft ihren Selbstwert, also nicht nur das Gefühl, sondern tatsächlich bedroht fühlen und zwar dauerhaft. Also ist man ständig auf der Hut, immer auf Hab-Acht-Stellung. Ne? Da ist was. Das Alarmsystem ist scharf gestellt.
Immer. Kontrolle immer. Ist alles.
Und die, ja, das ist dann das Nächste. Also wie kriege ich das gereguliert? Ne? Das so weit sind wir ja auch gar nicht. Aber das wäre eine Möglichkeit. Und tatsächlich benutzen Narzissten oder narzisstische Menschen auch manchmal psychopathische oder auch machiavellische, also sie strategisch denken, aber auch andere Persönlichkeitsstörungen wie die histrionische, Macht- und Kontrollstrategien. Nur die. Also die benutzen keine anderen Verhaltensweisen, die sie selber erzeugen. Und zweitens, sie haben eine Affektstörung, das kommt dann noch dazu, als für die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung. Und meistens können die nur Wut und Aggression und Hass und so negative Affekte selber herstellen und auch wahrnehmen. Und die fühlen sich sogar, und das ist jetzt abseits von diesen 5 Kriterien, wenn sehr viel Empathie da ist, sehr viel Nähe da ist, haben sie sogar eine Kontrastempathie. Das heißt, die merken, dass da Nähe ist, aber es ist sehr misstrauisch, zu nah, zu gefährlich, dann reagiert das so ein bisschen paranoid, ne, so ein bisschen, dann wird das auf Abstand gestellt.
Kommt mir auch bekannt vor. Ja.
Okay, OKBOP. Die habt ihr im Kopf mitgemacht?
Ich hab da nichts.
Also ich habe oft
Aber wie seht ihr sie denn jetzt? Also wir haben eine Selbstbeurteilung, fremd, würde ich sagen, passt.
Super hart ehrlich. Ich finde, der erste ist einfach so ein bisschen, beim ersten müsste man noch ein paar Beispiele geben, so finde ich. Kannst du das erste nochmal sagen?
Opportunismus.
Genau, da würde ich nochmal so ein paar Beispiele, weil es klingt so, ja, ich mache Sachen nur zu meinem eigenen Vorteil, und eigentlich ist aber so, das machen ja alle, so würde jetzt meine Antwort sein. Und aber die wenigsten würden das so sehen, weil ich mache ja auch Sachen für andere Leute und ich sehe nicht mal diesen Podcast. Wenn du mich jetzt fragst, warum ich diesen Podcast mache, sage ich nicht, ja, weil ich dafür bezahlt werde, sondern ich will anderen Leuten helfen.
Genau, würde ich auch so sagen.
So, aber natürlich, wenn ich würde es sogar machen, wenn ich kein Geld kriege, aber dann wäre schon wieder ein anderer Vorteil, weil mein Ego gefüttert wird. Aber wenn es gar keinen Vorteil für mich hätte,
würde ich es nicht machen.
So, Punkt.
Genau. Und so argumentiert ja eigentlich jeder Mensch. Also irgendeinen Vorteil muss man so ja.
Ganz genau, aber es ist, also es wird ja, also wir haben einen riesen, also es ist sehr spannend, also es ist ja eine paradoxe Störung. Also scheinbar widersprüchliche Störung. Weil man kann es ja so oder so auch erzählen. Also ein bisschen Opportunismus ist okay, dann ist es noch normal. Aber so krass sozialer Ausbeuter sein oder partnerschaftlicher Ausbeuter, das ist dann schon das Problem. Und da geht es dann hin. Also wir leben heute im dimensionalen Verständnis dieser Störung oder aller Störungen. Das ist von bis. Und insofern passt es meistens, es ist nicht wie Astrologie, also wo es immer passt, sondern wir müssen die Kriterien natürlich, die haben uns ja zusammengesetzt, die Wissenschaftler natürlich eher, und versuchen mit cleveren, kleinen, gezielten Fragen wissenschaftlich valide, also gültig, weil es dahinter ganz große Forschung gibt. Und eine der geilsten Fragen ist, wie narzisstisch schätzt du dich selber ein, Max, ne? Von 1 bis 7? 7 maxi, total narzisstisch und 1.
Aber warum 1 bis 7?
Das ist halt diese Zahl. Okay. Das ist halt so dieses dimensionale Ding. Es geht man sonst manchmal bis 5, also es gibt so 1 bis 5 als Zahl oder und bis 7. Und das ist der Single-Item-Test und der ist so hochvalide. Und es ist egal, ihr müsst nur so in etwa ein Konzept haben, was Narzissmus ist. Ihr müsst jetzt nicht die neuen Kriterien von der DSM-5 oder ICD-10 drauf haben.
Das macht die DSM übrigens besser. DSM in Bezug auf Substanzgebrauch finde ich deutlich präziser.
Genau, das ist ja speziell auch für Psychiatrie, das DSM.
Die Frage ist es in diesen 1 bis 7.
Wo stellst du dich selber ein?
Wenn ihr jetzt gar nichts wisst, wenn ihr jetzt durcheinander gekommen seid, wir erklären ja immer ICD 10, 11, 9, 8, 5. ICD 11 ist der Sohn von ICD 10 und der DSM 5 ist der amerikanische Cousin mit ein bisschen mehr Blick. Also da geht es mehr um die Psyche, aber im Grunde ist es dasselbe wie der ICD. Also es funktioniert genauso, es macht dasselbe, es kategorisiert Krankheiten, damit du sagen kannst, der Mann hat 5.9.
Genau, das ist sehr gut, dass du das sagst, ja. Und zwar sind die erfunden worden, damit die Leute miteinander reden können, damit wir dieselbe Sprache sprechen und damit die Krankenversicherung abrechnen können und die Ärzte Rechnung stellen können. Dafür sind die da und damit geforscht werden kann. Das ist der Grund. Das bildet aber nicht die Realität ab. Die Realität, das ist ein Konstrukt, das ist Kategorisierung. Und das ICD-11 hat den großen, mutigen Schritt gewagt, weg aus den Kategorien bei den Persönlichkeitsstörungen, hin zu einem dimensionalen Bild. Mhm. Und da gibt es jetzt nur noch Persönlichkeitsstörungen und die kann dann sein, wie sie ist.
Ich merke, dass in mir Unruhe aufkommt, weil ich würde das gerne mitmachen.
Brauchst du was?
Ja, ich brauche Fragen.
Roman muss auch gefragt werden.
Ich muss auch gefragt werden.
1 bis 7, wie narzisstisch schätzt du dich selbst ein? 7 ist am schlimmsten, 1 ein bisschen und am wenigsten.
Ich kenne mich ja mittlerweile schon ganz gut. Eine solide 5. Doch, ich weiß nicht, ja, ich mag mich schon, ich finde schon, dass ich für mich lebe.
Die Frage ist, ist in diesen 1 bis 7 eine Abstufung drin, ab wann es ein maligner Narzisst wäre?
Nein.
Nein.
Ja, ja. Das würde ich auch nicht sagen.
Das müssen wir ja hier auf, ich hoffe, dass wir das jetzt hier aufschlüsseln oder auf, wie soll ich sagen, mal richtig sagen.
Aber es ist,
es ist keine krankhafte Störung, es ist eine menschliche Eigenschaft.
Ich liebe mich halt einfach jetzt mittlerweile auch ganz gut.
Ja, so gut, 1 bis 7, so gut.
Max, was hättest du dir gegeben?
Ich bin noch gar nicht dabei heute. Ja, ich würde meine 5.
Ich hatte als Bauchgefühl bei mir auch eine 5.
Ja, ich würde auch sagen, hier ist eine 5. Ja. Ich will überall 5. 5. Ja. So, ab 3 ist es diagnostisch, ja, Cut-off bei Frauen ab 4, weil die, warum auch immer, da ist die, das ist ein bisschen, wird ein bisschen
rausgesummt.
An ihr, genau, das ist irgendwie ein bisschen. So, also das heißt, wir haben hier jetzt, wäret ihr gestört? Hättet ihr die Störung, sprich eine Wahrnehmungsverzerrung und Interpretationsstörung, also der Realität, und würdet ihr daran leiden, dann kann ich euch eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren, vorausgesetzt, es gibt keinen besseren Grund, der das erklärt. Sprich, seid ihr nüchtern? Ne? Seid ihr
meistens?
Seid ihr dauernd so? Oder nur, wenn ihr betrunken seid so? Nicht? Also das sind auch Kriterien, Zeitkriterien. Und dann kommt man so langsam dahin zu sagen, gibt es noch eine andere Komorbidität, wie vielleicht ADHS? Dann wird schon wieder, okay, dann ist es vielleicht doch eher nur das ADHS. Und dann kommen wir sogar, das ist halt die Arbeit des Psychiaters, das dann so ein bisschen rauszufummeln. Und am Ende steht dann eine Diagnose. Ne? Narzisstische Persönlichkeitsstörung oder Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Zügen oder narzisstische Akzentuierung.
Okay. Hast du Bock, die 5 Dinger nochmal mit durchzugehen? Ganz kurz schnell durchlaufen, weil mir geht's schnell.
Okay, Opportunist.
Was war's nochmal?
Okay, das ist ADHS bei dir? Nein.
Ja, doch, ich bin super schnell vergesslich. Ich bin super vergesslich.
Okay. Also Opportunist ist einer, der sozial opportunistisch ist, ausnutzt, ausbeutet, aber auch sich selbst immer als unschuldig und ich war es nicht und die anderen sind schuld und so.
Nö, also eigenverantwortlich gehe ich das Leben fast, nee, bin ich nicht.
Und in der Episode, in der du betteln gegangen bist?
Ja, es waren andere Zeiten.
Ja, aber das ist ja vielleicht auch eine soziale Not, die man dann hat, oder ne? Das zählt dann auch nicht. Also wenn du jetzt in einer Lebenssituation bist, wo der Kontext dich dazu zwingt, dann hast du auch keine Persönlichkeitsstörung. Aber es ist interessant, man kann durch sehr belastende Lebensereignisse eine Persönlichkeitsstörung auch entwickeln. Mhm. Und die gute Nachricht ist, wir können sie auch wieder verlieren.
Super. Also nochmal, ich würde sagen, ich gehe sehr eigenverantwortlich durchs Leben, schon mit dem gesunden Ich, aber eigenverantwortlich.
Ja, aber Opportunist ist halt so ein, weißt du, so ein Ausnutzer, so ein Politiker, der mal so, mal so sagt.
Nicht mehr, nicht mehr.
Dann haben wir das K, also ist okay, Bub, ne? So kannst du es ja merken. Okay, Bub, ja?
Okay, Bub.
Ja. Okay, Bub.
Bub.
Bub, nicht 2 O.
Ah,
ein U.
Bubs.
Und auch nur eine.
Okay, also
Fizzi, kannst du gut austeilen und schlecht einstecken?
Ja, super gut austeilen, ganz schlecht einstecken. Ja.
Okay, sehr gut. Dann haben wir das B. Die Ego-Brille, es stolpert das ein bisschen da, aber...
Mhm. Also, ich mache schon die meisten Dinge, damit es mir gut geht. Und
das ist ja nicht schlecht.
Wenn ich Leuten helfe, dann auch, damit es mir besser geht. Also schon, ja, schon.
Okay, aber hast du das Gefühl, dass du, also weil das hätte ich jetzt bei dir, also das hätte ich jetzt, aber bei Nina, aber mehr bei dir hätte ich es jetzt nicht vermutet. Also die Ego-Brille ist wirklich echt schwer auszuhalten. Das sind Leute, die nur um sich kringeln und kreisen.
Ach so, nein, ich interessiere
mich.
Und immer
sagen, oh, das habe ich auch erlebt, oh, das kann ich auch. Ja, schau mal hier, wie das bei mir aussieht. Das sieht bei mir ganz komisch aus.
Das habe ich abgelegt. Tatsächlich habe ich das abgelegt. Ich habe voll oft, gerade in den ersten Staffeln, immer gesagt, ja, kann ich auch. Ah, ich weiß was.
Machst du gerade deinen Kugelschreiber kaputt?
Nee, der ist schon kaputt gegangen. Also, immer habe ich schon direkt
Aggressionsabfuhr.
Immer weniger. Okay. Also ich interessiere mich auch für andere.
Okay, und der Perspektivwechsel ist möglich. Du kannst ganz in den Schuhen des anderen laufen.
Weiß ich nicht, ob man das jemals ganz kann.
Sehr gute Antwort. Das war eine Fangfrage. Ja. Weil wer sagt, ja, natürlich, das kann auch nicht stimmen.
Also, nee, wie soll man auch?
Ja, eben. Aber wie kriegt man es raus, wie es dem anderen geht?
Fragen.
Genau.
Also einfach mal fragen.
Ja.
Mach jeden Tag bei den Leuten, die ich mag.
Wie geht's dir?
Boah, ist eine komplexe Frage, ist die schwerste Frage, die mir immer wieder gestellt wird.
Bezieht es tatsächlich auf sich.
Die ehrliche Antwort dauert wahrscheinlich zu lange für heute.
Natürlich. Nee, ist doch gut. Machst du dir Sorgen über irgendetwas?
Immer.
Und so, ne? Das sind die Fragen, die man so stellen kann, meine ich.
Aha. Okay. So,
jede einzelne Frage, ob sie sich besorgt.
Ich schwitze richtig.
Du hast doch auch wirklich reingeschissen.
Also alles gut. Unterstützt du Menschen, Projekte, Ideen, die komplett gegen deinen Kamm gehen?
Nein, auf gar keinen. Warum sollte ich? Wenn ich von was nicht überzeugt bin, warum sollte ich das unterstützen? Das macht ja gar
keinen Sinn. Weil andere Menschen denken, das ist so gut?
Ja, ist ja dann deren Ding. Also jetzt mal ehrlich, das meine ich wirklich ernst.
Okay, also wenn du jetzt einen Walfänger hast, den unterstützt du.
Warum sollte ich ihn unterstützen? Ich bin nicht vom Walfang überzeugt.
Okay. Also, aber der braucht die Wale zum Leben.
Dann muss er sich was anderes zum Leben suchen. Es gibt nicht mehr so viele davon.
Oder wenn deine Frau zum Beispiel eine Katze anschaffen möchte und du aber Katzen hast, darf Jenny eine Katze
dann
anschaffen?
Dann kann ich sagen, ich bin allergisch, es gibt keine Katzen bei uns.
Aber nochmal zum Walfang, das ist ein kleiner Ablenker. Weil wir haben ja eine Debatte in der Gesellschaft, oder? Mhm. Wir sind ja gerade mittendrin. Es entwickeln sich ja neue Utopie-Werkstätten gerade, nicht so? Also wenn es eine Gesellschaft gibt, die nur vom Walfang lebt, können wir der sagen, hör auf damit oder ich unterstütze dich nicht darin?
Na, weil dann bin ich ja Teil der Gesellschaft, dann lebe ich auch davon, also würdest du wieder unterstützen. Ich mach's mal kurz ein bisschen greifbarer von mir.
Gehen wir zu der Katze zurück.
Tierschutz, naja. Thema Veganismus ist zum Beispiel so ein Ding, ich weiß, ich komme dabei richtig schlecht weg, aber wenn der einzige Grund ist, dass es schmeckt, dann schmeckt es halt auch. Es tut mir
voll
leid,
Mann. Ich war jetzt auch gemein, weil ich habe tatsächlich den Wal gebracht, weil ich ja eigentlich auf den Veganismus wollte.
Ja.
Also wir haben Nervenzellsysteme, ne, sind ja Wolken, muss man sich so wie Wolken vorstellen. Da gibt es das Stresssystem und dann gibt es das Belohnungssystem und dann gibt es das Positive mit den positiven Kognitionen und Ressourcen. Und man muss nur am Rand so ein bisschen so ein Netzwerk antickern. Dann geht das so, ne, wie so ein kleines Feuerchen, so flackert das so durch und dann kommt irgendwann das heiße Thema. Und die Fragetechnik des Psychiaters ist natürlich so, dass er nicht drauf hüpft, weil dann kommt sofort Reaktanz beim Klienten. Auch die Narzissten sind ja komplett misstrauisch. Das fragt jetzt, sagt er mir, ich bin ein Arsch? Nee. Mhm. Ich sage niemals in der Anamnese, dass er Narzisst ist. Never ever. Und irgendwann sagt er dann nach 40 Stunden, glauben Sie wirklich, dass ich Narzisst bin? Dann sage ich ja. Ach. Ganz schnell. Nein.
Aber Empathiefähigkeit war, glaube ich, auch so ein Ding. Das ist gerade auf jeden Fall hochgekommen, weil ich genau weiß, dass einer der Leute, die ich mag und liebe, dass sie das nicht cool findet.
So, genau. Und deswegen ist das sehr, sehr gut, das Thema, finde ich, Veganismus, als Narzissmus-Thema auch mal zu erzählen. Mhm. Weil, wie kann es sein, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist der einzig richtige Weg? Es gibt ja die, ne? Es gibt aber auch die dazwischen, die sagen, jeder so, wie er mag. Ich für mich nicht. Das finde ich noch am fairsten. Und dann gibt es aber dieser, wie eine Religion, das Leben. Und da kann man Narzissmus auch, das ist nämlich dieser Vulnerable, der so sensibel ist. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, der Kommunale, der Selbstaufopfernde. Ich mache doch nur Gutes. Mhm. Ne? Und im selben Moment, wo man nur Gutes macht, hat man keine Empathie mehr für die andere Person, die es nicht besser kann.
Opfertäter-Umkehr.
Und dann dreht man es um und nicht mal, sondern auch das passiert natürlich. Aber die andere Person fühlt sich nicht gesehen in ihrer Situation, weil sie halt vom Walfang lebt. Du kannst ja nicht dem Inuit sagen, hör auf, Wale zu schießen.
Das stimmt.
Oder? Ich habe ja nicht von den Japanern gesprochen, ich sprach von den Inuit. Also, wir müssen differenziert hinschauen. Das ist die Aufgabe.
Auch noch eins, glaube ich.
Ja.
Schon wieder vergessen.
P. Paranoia.
Seit ich nicht mehr so viel konsumiere, ist das weniger geworden. Aber ich habe schon ständige Existenzangst.
Das ist okay. Ängste begleiten uns durchs Leben.
Okay.
Wir können sie in die Kitteltasche tun oder in die Westentasche und in die Hosentasche oder in die Handtasche, die Angst. Dann hilft sie uns. Hm? Wenn sie uns aber wie so ein Monster von hinten, das ist nicht so gut.
Ich hatte lange Zeit die Paranoia, wenn ich nicht hoch genug hüpfe, bin ich zu wenig wert. Also dann werde ich nicht gesehen. Mittlerweile denke ich so, ich mag mich immer mehr, wie ich bin.
Mhm. Ist doch schön. Sie sprechen schon von Liebe hier, oder?
Wir sprechen von Liebe, ja klar.
Dr. Love.
Okay, let's go.
Also, was ist dein Eindruck? Mit wem hast du hier schon zu tun?
Also ich glaube, Max, ich kenne dich ja schon. Du bist ja auch durch die Biografie kombiniert mit der antisozialen Persönlichkeits- eine Akzentuierung, sag ich mal, mit der, was, wo wir Kriminalität mehr verorten. Aber das hast du ja alles grandios aufgelöst und hinter dir gelassen. Und ja, du bist wahrscheinlich so ein sensibler Typ. Ja.
Roman jetzt.
Super sensible Typ.
Max auch natürlich, aber Roman fehlt vielleicht diese kriminelle Energie, die Power, die Aggression. Ne? Max hat hier einen Kuli zerstört.
Weil er nicht dran war.
Mach ich nebenher.
Und so, und ich hätte auch natürlich gern so einen Buddy wie du, das ist klar.
Danke, danke.
Also da bin ich natürlich schwer beeindruckt, neidisch natürlich
viel
auch.
Viel Sex.
Wenn ich zerstöre, dann meistens
und
mich selbst.
So. Und dann, genau, das Vulnerable hat halt so eine Borderline-Organisation, das ist halt so ein innere Chaos-Ding und da verletzt man sich halt eher selbst, ne, so als den anderen oder auch mit
sabotiert
dem anderen.
Sich selbst vielleicht auch.
Und das Konsumieren von Drogen und so ist halt Selbstzerstörung.
Ja, voll, also selbstverletzendes Verhalten ohne Ende, über 20
Wobei
Jahre.
Wobei Alkohol, ne, ich habe ja einen Podcast mit euch, das ist ja sehr gut, dass tatsächlich Alkohol auch die schlimmste ist, mit der man sich zerstören kann. Mhm. Und das kann ich als Psychiater auch nur unterstreichen. Mhm. Also deshalb passt auf euch auf, jetzt nach draußen, wenn ihr irgendwie ne, Ideen habt, euch selbst zu zerstören, im weitesten Sinne. Auch Narzissten haben manchmal suizidale Krisen, weil ihr ganzes Ding zusammenklappt. Und da sie binär denken, also richtig falsch, kann es nur falsch sein, was gerade passiert mit ihnen. Und dann schwindet der komplette Lebensantrieb.
Mhm. Also besteht auch ein erhöhtes Risiko für Narzissten, an Depressionen zu erkranken.
Genau.
Ja.
Und Depressionen und Suiziden, also erhöhte Suizidrate in der Krise.
Bedeutend höher sogar, ne?
Mhm. Ja.
Alter, aber nichts wie raus aus der Krise.
Krise ist gut, es ist halt unangenehm, was man dabei fühlt, ne? Aber an sich ist der Prozess der Krise sehr wichtig.
Zum Wachsen.
Was auch immer, zum Transformieren, zum Ändern, zum Abstoßen der Haut, die zu eng ist oder falsche Leben abstoßen.
Warum glaubst du, ist es gerade so ein Ding? So, warum, wenn du jetzt guckst auf Social Media, warum hat irgendwie jeder eine narzisstischen Ex-Freund oder eine verdeckt narzisstische Ex-Freundin oder so? Warum gibt es so einen Hype um das Thema?
Mhm. Es hat vielleicht ein Thema abgelöst. Ne? Also Trauma war ja, glaube ich, lange ne? so.
Ach,
und Selbstverletzung.
ADHS ist jetzt gerade so ein bisschen, genau.
Genau, jetzt kommt ADHS mehr hoch. Hängt natürlich auch von so Einzelmomenten ab. Mal gibt es ein Buch ne, über ADHS, was jetzt dieses Kims im Kopfbuch zum Beispiel, das hat ein bisschen dazu beigetragen, dass die Debatte stärker wurde, mein Buch. Ich bin ja komplett narzisstisch überzeugt davon, dass aufgrund meines Buches gestanden, ich bin ein Arschloch. 2020 kam es raus, Anfang der Pandemie, Lockdown. Und dann haben alle irgendwie wahrscheinlich in Amazon gegoogelt und dann haben alle das Buch gekauft. Also ich glaube, dass die Debatte mitunter auch deswegen da ist, dass so publiziert wurde, dass Leute das plötzlich gelesen haben oder wahrgenommen haben. Also Bewusstsein ist gekommen und parallel spiegelt sich das natürlich in Social Media, in den Internetkanälen, die Bubbles, dass man sich selber ständig nur noch abbildet und sich mit Filtern und hübscher und toller macht und daran leidet. Also ihr macht das ja hier professionell, aber es gibt ja auch viele, die das auch so hobbymäßig machen und die keine Unterstützung haben. Und das ist ja ein extremer Energieverbrauch und extreme Konzentration. Und man sollte sich wirklich überlegen, ob man in Social Media so viel Input rein pfeffern sollte. Weil auch das sind diese narzisstischen Burgen, die dann zusammenfallen. Ja. Mhm. Und das ist es einerseits so. Und dann haben wir die globale geopolitische Lage, wo die despotischen, narzisstischen, machiavellischen, wie auch immer, unmenschlichen oder menschenverachtenden Personen an die Macht kommen und ihr Ding durchziehen und irgendwie alle und auch Fans haben. Also auch die Fans, die sie unterstützen, noch verrückter sind offensichtlich als die sie wählen. Weil wer würde solche Menschen wählen? Aber es passiert.
Mhm.
Und die haben Nöte. Also welche Nöte sind das? Mhm. Die wählen ja nicht, weil sie wissen, es wird scheiße, sondern sie haben eine Hoffnung. Dieses Narzisstische ist ja ikonografisch, spendet so viel Hoffnung und das Ideale. Ne? Wir wollen ideale Zustände erreichen. Rettung, ne? Befreiung, was auch immer. Und deswegen wählen die diese Parteien, diese Menschen, weil sie offensichtlich keine bessere Alternative haben.
Das mit den idealen Zuständen macht mich gerade ein bisschen nachdenklich, denn auch in sozialen Netzwerken sehen wir ja immer Ideale.
Mhm.
Pablo, würdest du jetzt sagen, dass Social Media auch dazu beiträgt, dass sich narzisstische Persönlichkeitsanteile bei Heranwachsenden stärker ausbilden?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich würde aber auch sagen, es geht auch nach hinten los, weil die Verunsicherung ist noch erheblicher. Mhm. Wir wissen ja, im Modell des Narzissmus haben wir im Kern die Selbstwertregulationsstörung, also das Bezweifeln des eigenen Selbstwerts. Die Debatte müssen wir auch führen, wann dürfen wir Social Media auf unsere Kinder loslassen. Ich würde vorschlagen, so spät wie möglich.
Mhm. Ja.
Und wenn dann an der Hand erstmal geführt und pädagogisch wertvoll und so weiter, weil die kommen in so erhebliche Selbstwertzweifel. Und wenn sie zu Hause kein gutes Umfeld haben, wo das relativiert und gestützt und Werte da sind und ein Vertrauen da ist und eben diese emotionale Nähe gespiegelt wird, also wo das Elternteil sagt, okay, guck mal, das ist jetzt einfach so eine Bubble und wir sind wichtig, wir sind deine Eltern und die sind dann auch noch nicht, bitte nicht traumatisierend für das Kind, nicht missbräuchlich, nicht ego erweitert, nicht? Also meine Tochter und mein Sohn müssen jetzt nicht in den Tennisclub oder was auch immer ein Instrument spielen, weil ich das als Elternteil will, sondern ich frage das Kind, was möchtest du? Und dann ist das Kind vielleicht ratlos, ja? Und diese Ratlosigkeit und Ahnungslosigkeit ist eigentlich auch der Ausdruck, finde ich, jeder Adoleszenz, jeder Entwicklung eines Kindes. Man weiß nicht, was man machen will. Man muss erstmal gucken, probieren. Mhm. Und diese Freiheit zu spenden, diesen Raum zu öffnen, ist eine höchste heilige Aufgabe von Eltern. Und das darin zu unterstützen, die Entwicklung des Kindes. Und da grätscht natürlich Social Media rein und verhext die, ne? Sag ich mal, ja? Also ja. Verdreht die und macht alles wie ein Zauberlehrling plötzlich und müssen irgendwie toll aussehen. Und werden krank und kriegen ihre Essstörung und ihre körperdysmorphe Wahrnehmung, dass die Nase zu groß und die Hüfte zu breit und so weiter. Und es ist keine Bildung, es ist keine innere Bildung, es ist eine heuchlerische, oberflächliche, zerstörerische, frauenfeindliche und auch männerfeindliche
Menschenverachtung.
Ja. Und diese Haltung und so, aber es gibt auch gute Sachen von Social Media, aber die schlechte Schattenseiten, die müssen wir ganz klar benennen.
Weil wir gerade bei der Entwicklung eines Menschen waren und beim eventuell traumatisierenden Elternhaus, also was heißt eventuell, meistens ist es so, welche Rolle spielt denn bei diesem Ausprobieren dürfen, was du gerade meintest, eine Bezugsperson, die immer wieder sagt, oh, das hast du wieder nicht richtig gemacht. Wann willst du mal was Richtiges machen? Weil alles, was du anfasst, wird scheiße irgendwie, anstatt Gold.
Du ziehst doch nie was durch.
Genau, du ziehst nie was durch. Was für Folgen kann ein solches Verhalten mit sich bringen?
Die schlimmsten. Es ist zerstörerisch. Also das ist ja fast wie Gaslighting. Ne? So als sagen wir verändern oder wir stellen die Wahrnehmung des Individuums in Frage damit. Ja? Also wie nimmt sich das Kind denn selbst wahr in diesem Moment, wo es etwas nicht kann oder wo es eben wartet und beobachtet und schaut? Was ist die Perspektive der Not? In welcher Not ist das Kind? Welche positiven, also jetzt mal, welche Bedürfnisse hat denn das Kind? Natürliche. Die werden dann übergangen, wenn man das nicht abfragt oder nicht sensibel den Raum lässt. Ne? Dieses empfindliche, sensible Spiegeln des Kindes in seiner Entwicklung. Und dann gibt es keinen Kern, auf das man in der Krise zurückfallen kann. Ja, denn es gibt diesen Kern. Wir haben tief in uns, jeder von uns, einen unberührbaren inneren Kern, wo wir auf uns zurückfallen können. Aber den gibt es bei einigen Menschen nicht. Da ist wenig oder nichts.
Schmerzhafte Wahrheit, ja.
Kann man diesen Kern denn irgendwie nachbilden?
Ja, bei Leuten wie mir. Also Psychotherapie oder Psychoanalyse hilft dabei, die Klötzchen wieder zusammenzubauen, um ein Bild von sich, eine Identität, ne, da gibt es verschiedene Kategorien. Selbstwert ist Teil der Identität eines Menschen. Werte, Orientierung, das sind so die Grundbedürfnisse. Versorgung, Sicherheit, die wiederherzustellen für einen selbst. Und es gibt da ein sehr schönes Modell, Circle of Influence. Das heißt, ich kann mich eigentlich nur um mich selber tatsächlich im höchsten dem Maße kümmern. Den höchsten Grad der Kontrolle habe ich nur über mich selbst. Und dann hört das auf. Also wenn ich mich nach außen hin bewege, verliere ich Energie und Kontrolle. Und bleibe ich aber aus der Idee heraus, ich müsste jetzt meinen Partner retten oder mein Umfeld beeinflussen, dass die endlich das machen, was ich will, oder meine Kinder, dann werde ich sehr viel Energie dabei verbrauchen, weil die andere Person nicht so kontrollierbar ist, wie ich mich selber kontrollieren könnte. Und das ist erheblich frustrierend und energieverbrauchend. Und das muss man verstehen und das ist sehr schmerzhaft, weil man dann vom Außen, die Aufmerksamkeit ist im Außen, muss die Aufmerksamkeit zurück zum Innen, zu sich selber, wo der höchste Grad der Selbstkontrolle ist. Das kapiert, versteht man dann manchmal nicht in diesem Prozess, weil man immer den anderen, man schimpft über den anderen, der andere ist schuld, der andere ist blöd. Ich kriege den anderen nicht eingefangen, der macht mich fertig, ne, so. Nein, der macht, was er macht und die Energie geht zurück in die Mitte und dann macht man ein bisschen Zen oder ein bisschen Atmen oder was auch immer. Kann man nennen, wie man will. Aber man muss die Aufmerksamkeit bei sich haben, denn dahin geht dann auch die Energie und dann beruhigt sich das System. Dann gibt es keinen Stress mehr.
Interessanterweise denke ich gerade an deine Frau Kat, lieber Max, die dich so behandelt, wie wir unseren eigenen Narzissten behandeln sollten, wenn wir denn Narzisst sind.
Deswegen funktioniert es ja auch.
Also ja,
das Ding ist, ich habe ja an der Stelle eigentlich die Therapie abgebrochen, Circle of Influence, weil mir das einfach, ja, weil ich gesagt habe, so, hey, okay, ja, stimmt, ja, ist klar, ja, ich habe gerade nicht die Ressourcen, das zu ändern. Mhm. Und ich leide sehr wenig unter der Methode, wie ich es mache. Im Gegenteil, ich bin recht erfolgreich und ich beeinflusse mittlerweile sogar das Wetter, weil wenn es mir nicht passt, dann fliege ich weg. So. Mhm. Und das klingt, das ist natürlich ein Pflaster. So. Mhm. Das ist nämlich die große Frage. Als ich mich mit Narzissmus beschäftigt habe, ging es so ein bisschen drum. ADHS, ganz klar. Diagnose will man auch nicht haben erstmal, aber wenn man sie hat, dann erklärt sich viel. Und gleichzeitig ist ja auch klar, wenn ich es richtig einsetze, kann es eine Superkraft sein.
Ja.
Das, was man ADHS macht, man, ist für mich unter manchen Umständen, wenn ich einen 18-Stunden-Tag habe und am Ende immer noch witzig bin, ist es halt einfach geil. Wenn du mich aber in eine Schulklasse sitzt, ist es scheiße so. Also habe ich ein System geschaffen, in dem mir ADHS hilft. Jetzt kam das Narzissmus-Ding und ich so, fuck, da bist du ja nur ein Arschloch. Da ist ja erstmal nichts Nettes dran, nichts Gutes. Ich konnte erstmal nichts finden an der Störung. So, ne? Und an dem, was ich dann, als ich es rausgefunden habe, gesehen habe, was es mit mir macht, was mit meinem Leben macht, was es mit meinen Gedankenkonstrukten macht. Und dann haben wir daran gearbeitet und dann habe ich gesehen, okay, warte mal, aber so wie ich jetzt agiere, bin ich erfolgreich in den Dingen, die mich wirklich interessieren. Und deswegen wollte ich nicht weiter daran arbeiten, so, weil ich gesagt habe, warte mal, das ist wie ein Jenga-Turm, der steht gerade. Ich nehme jetzt da unten keinen weg, um den da auf blöd hochzulegen und zu schauen, wie es weitergeht.
Was, dann fällt,
was
halt
und dann fällt mir. Und dann kann ich aber nicht mehr leisten, was ich gerade leisten möchte.
Ja.
Und das war so ein bisschen so der Punkt, wo ich auch gesagt habe, so Pablo, ich brauche gerade eine Pause. So, ich werde das nicht aufgeben, aber ich brauche das gerade. Ich brauche gerade alle Skills, die ich in dieser Störung habe. In der Akzentuierung, wie auch immer, weil ich halt so viel zu tun habe einfach.
Genau. Also, weißt du, das ist ja auch in Ordnung, das ist ja auch völlig in Ordnung. Gut, wichtige Anmerkung, kurz darauf, dass wir natürlich nicht den Jenga-Turm einstürzen lassen wollen. Im Gegenteil, wir lassen ja dann das Konstrukt, wie es ist, ne? Die Stabilität muss ja bleiben. Was in einem therapeutischen Prozess passiert, und dieser Circle of Influence ist ja für beide, ist ja auch für die Opfer dieser narzisstischen Struktur oder dieser Muster. Und es spiegelt sich ja auch meistens in eigenen Narzissmen dann wieder. Insofern betrifft es beide, dass man diesen Umbau sehr langsam, sehr behutsam macht und dass auch beides da sein darf. Also es darf genauso die Energie da sein, wo du sie jetzt hast, Max, in diesem Kraft, in diesem Jenga-Turm, so in diesem Ding, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und zugleich kann man schauen, wo kann ich innen noch ein paar Klötzchen, kann ich noch einen anderen Turm aufbauen. Mhm. Und wenn man dann abbricht, ist es völlig in Ordnung. Der therapeutische Prozess ist kein Standard. Ding, gibt es keine DIN-Norm für, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. Ja? Und da geht man rein oder raus oder man fängt irgendwie an, irgendwas sickert durch, bleibt hängen, verfängt sich, geht wieder verloren und man braucht ein bisschen Pause und steigt wieder ein und so weiter. Das ist völlig okay.
Weißt du, was ich super spannend finde an diesem Turmbild? In der Retrospektive baue mir immer einen neuen Turm auf, den reiße ich dann irgendwann ein, wenn ich merke, Alter, ich brenne hier gerade aus. Dann reiße ich lieber den Turm ein, kehre zurück zu dem Kern, den es ja anscheinend doch gibt. Also bin ich ganz dankbar drum. Versuche dann als Persönlichkeit zu wachsen und zu gucken, was kann ich ändern. Baue den nächsten Turm auf, der fällt wieder in sich zusammen. Das ist safe. Also meine Türme fallen alle 2 bis 4 Jahre zusammen. Und jetzt gerade bin ich wieder in so einem Prozess. Also mein Sucht- und Ordnung-Turm stürzt gerade. Ich habe er stürzt gar nicht. Ich habe ihn selbst. Ich bin dabei.
Man kann ja mit dem Arsch einreißen, was wir nennen. Das ist ja auch so ein Ding.
Ich reiße ihn selber ein gerade.
Mhm. Die Anschlussfrage so ein bisschen. Ja. Wenn wir jetzt dieses mit dem Narzissmus, würdest du sagen, wir haben beim ADHS ganz klar definiert, so, und das haben wir geschafft, das ist auch Teil der Leute, die ADHS haben und die es nach außen tragen, deswegen kann es ja auch was Positives sein, dass du mehr Leute drüber reden.
Absolut.
Dass es eine Superkraft sein kann. Hey, du musst dich nicht schämen. Die haben dir gesagt, du bist scheiße in der Schule, das ist aber wie wenn du einen Delfin auf den Baum klettern lässt.
Genau.
Das ist
ja Kacke. Deshalb muss man das Kind fragen, worauf hat es Bock, und wenn es dann was macht, was die Eltern nicht für gut halten, dann macht man es kaputt.
Und als Erwachsener kannst du dir dein System im besten Fall ein bisschen kreieren.
Yeah.
Jetzt ist die Frage, du als Experte, was würdest du sagen, sind denn Superkräfte von Narzissten?
Gute Frage.
Was ist denn das Gute daran?
Genau.
Und ich meine jetzt nicht den, der pflegt sich und dem geht's gut, sondern schon so jemand, wo du sagst, ja, der würde eine Therapie brauchen.
Wie jetzt, wenn er gut ist?
Nee, der ist scheiße, der ist ein richtiger Narzisst. Aber gibt es auch, also
ja, am Narzissten, am pathologischen Narzissmus? Das ist ganz wichtig, die Frage ist sehr gut. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir den Narzissmus mit bösartig oder schlecht, ne? Das eingangs gesagt. Und uns selbst damit auch nicht in die Ecke stellen, argumentativ. Ne? Also wenn man sagt, gestanden, ich bin ein Arschloch, dann stelle ich mich ja in diese Ecke. Und dann, wie komme ich aus der wieder raus?
Mhm.
Ne? Und ich komme raus, indem ich sage, Narzissmus ist im Alltag hinderlich, aber auch manchmal nützlich. So, da kommt man wieder raus. Und es ist nämlich beides. Es ist eine paradoxe Störung. Ne? Also es ist
Das ist paradox, scheinbar widersprüchlich. Und Narzissmus macht beispielsweise visionär, ne? Oder durchsetzungsstark. Ne? Die haben dann so Ideen und dann das Charmant haben wir am Anfang gehabt. Gesamtkunstwerk überzeugend und den braucht man dann. Ne? Weil, also menschheitsgeschichtlich, wer holt das Mammut, oder? Also es muss ja jemand die Höhle verlassen. Da sind die ganzen ängstlich-depressiven drin, die sich nicht trauen. Und einer muss die bekloppte, ja, einer muss die bekloppte Idee haben, wenn wir einmal im Monat einen Mammut holen, dann brauchen wir einen Monat lang nicht auf die Jagd gehen.
Du musst auch glauben, dass du den Mammut ficken kannst.
Genau.
Ja. Was? Ja. Ficken, meine,
für euch sieht es schlecht aus.
Also ficken war das, glaube ich, nicht.
Weißt du, wie oft in meinem Leben...
Eine Runde fick ich noch,
weißt,
dann höre ich auf.
Oft in meinem Leben, das sowas war, wo wir so zu dritt oder zu viert so einen Plan oder so eine Idee hatten und ich mir dachte, ey, das geht für euch niemals gut.
Ja.
So, ihr seid alle am Arsch.
Ich bin die
aber
Einzige, die weiß, wie es geht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich aus der Nummer unbeschadet rauskomme.
Genau. Mhm. Hashtag Resilienz, ne?
Ja, das ist auch geil.
Nur jetzt die Krise, also wir müssen das weitererzählen, denn natürlich können wir Mammut jagen, aber wenn das Mammut Bewunderung ist, was narzisstisch gestört wäre, ja, also wenn wir das nur regulieren, unser Selbst, durch eine Süchtelei mit Anerkennung, ja, und Bewunderung, dann sind Narzissmen am Start, am Anfang super, ja, also wenn das losgeht, geile Idee, wenn aber dann die Realität einsetzt, wenn die Bewunderung nicht kommt oder wenn der Stress kommt, die Frustration kommt, dann ja, dann wird aus dieser anfänglichen Inspiration, ne, die Lust, ja, komm, wir mitreißen, jetzt holen wir das Mammut, dann wird das nur noch Manipulation.
Ihr holt das Mammut.
Ihr holt das oder jetzt komplett und jetzt lauft ihr vor und dann, ne, und dann laufen Leute in den ins Verderben.
Das Schlimme an der Mammutgeschichte ist ja, dass die, die das Mammut am Ende des Tages nicht mit nach Hause bringen und nicht erlegt haben und auch nicht zubereiten, dann die Schuldigen sind, wieso keiner was zu essen hat heute.
So ist es, ja.
Tragen nichts.
Aber das Tolle ist, die in der Höhle können auch den Typen, der das Mammut theoretisch gebracht hätte, auch draußen lassen, weil der in der Höhle nur nervt.
Mm.
Hallo.
Ah. Oh.
Ja, es ist super schwierig. Sorry, dass ich auch das Buch immer wieder rein, obwohl es
bitte sehr
verkaufen würde, super.
Mein Gott, also die Passagen, die ich gelesen habe,
ja, die hast du auch geschrieben. Ach so. Das Ding ist am Ende so ein bisschen auch in dem Fazit oder dem, was du mir gesagt hast, auch in der Diagnose oder in dem Gutachten, war ja so ein bisschen, ey, das hat jetzt funktioniert, so geile Lösung. Du hast, du, zum Beispiel, mein Mammut war ja Bewunderung und jetzt kriegst du sie jeden Tag. So, und es ist eine schöne Krücke und es ist, du hast es gut gelöst bis hierher, so. Aber es schwingt die ganze Zeit mit Vorsicht. Die brauchen bei mir, ohne Scheiß, ich meine, das ist todernst, die brauchen nur Social Media abschalten. Und da bleibt nicht viel übrig.
Ja, dann gehst du jedem auf den Sack,
da
den du
bleibt
kennst.
Nicht viel übrig. So, dann habe ich ein richtiges Problem, weil, also mal abgesehen vom monetären, sondern auch das Ganze, was ich den ganzen Tag so mache, hört auf.
Ja, aber du könntest ja vielleicht Ideen entwickeln, ne? Jetzt kommt der hypnotherapeutische Ansatz ist, der hypnosystemische Ansatz ist, sich nicht nur das Schwarz-Weiß, ne, richtig falsch, dann hört's auf und dann geht's los, so dieses Hin und Her. Mhm. Der Möglichkeitsraum ist unendlich groß. Mhm. Ja? Also das ist der Ansatz, das ist die Suggestion. Es gibt so viele Möglichkeiten, aus der Nummer rauszukommen, die ich nicht kenne, die musst du kennen. Ne? Ich bin ja nur der Therapeut oder Analytiker. In dir ist die Möglichkeit.
Ah, das Schwarz-Weiß-Ding. Ich vergesse alle meine Leute anrufen. Ich vergesse das immer. Ich denke, ich hab's nicht. Ich schwöre auf alles, wenn du mich fragen würdest, ob mein Leben daran abhängt, ich würde sagen, nee, so bin ich nicht. Aber jedes, gerade eben schon wieder.
In den
Fall macht er ständig.
Ja, das ist nur zwei Möglichkeiten. Das ist aber ein kurz therapeutischer, kurzer Snippet. Es stabilisiert dich daran zu glauben, dass es das ist. Ne? Mhm. Es stabilisiert dich einfach.
Es gibt nur Plan A.
Also, wenn du da nicht glauben würdest, ne, dann würdest du instabil werden. Dann schaukelt der Jenga. Mhm. So, du darfst das behalten. Ich nehme dir das nicht. Niemand wird dir das nehmen. Okay, das ist eine starke Suggestion, dass du in dem bleiben sollst, auch in dem Scheißverhalten. Bleib dabei. Okay? Und jetzt tu was dazu, was Neues. Tu ein Gummibärchen dazu und probier aus, wie es mit dem ist. Und das, der geile Effekt ist, dass wir dieses Dysfunktionale, was aber auch funktioniert, das funktioniert ja, aber was daran so ein bisschen problematisch ist, verdünnt sich dann, weil du immer mehr Gummibärchen dazu tust, immer mehr kleine, süße, schöne, bunte Sachen. Und dann plötzlich hast du einen Haufen Gummibärchen und das geht dann unter. Also, wenn du mal ein bisschen anfängst, schwierig zu sein.
Das stimmt ja nicht. Ich habe einen gemeinnützigen Verein ja schon gebaut, extra dafür, dass wenn was passieren würde, würde ich ja da arbeiten, wie Sozialarbeiter. Genau. Ja, wieder vergessen. Stimmt, ja, die
aber da ist vielleicht das ADHS das Thema, dass dann die Sache vergessen werden.
Dann wäre mein Tipp wirklich an Leute, wenn ihr dasselbe Gedanken habt, dass ihr oft so seid, dann versucht diese Gummibärchen pro soziales Handeln sein zu lassen. Macht was Nettes. Mhm. Überlegt euch was Nettes. überlegt euch was positiv Bewertetes, ja, vielleicht sogar von außen, redet sogar drüber, weil ich bin kein Fan davon, gute Sachen zu tun und sie keinem zu erzählen. Seid einfach jeden Tag ein bisschen netter und redet drüber. Und am Ende, stimmt, hab ich komplett vergessen, scheiß aufs Internet. Ich habe einen gemeinnützigen Verein, ich kriege Gehalt.
Es gibt eine schöne Übung.
Das kann super reden. Ich kann einfach mal Gehalt ziehen.
Es gibt eine schöne Übung für so positive Verhaltensweisen, dass man sich daran erinnert, weil wir vergessen Sachen natürlich. Komischerweise, unser Gehirn behält sehr gut die Traumaerfahrungen, aber nicht die Excitements. Und es ist 2,3-fach mehr an Freude, 23. die wir erleben, an tollen Ereignissen im Leben, als dass wir shitty things erleben.
Oh, das ist eine interessante Zahl.
Ja, 23 ist mir lieb, absolut hier. Das ist immer, das ist immer sogar alles
überall. Oh. So, und dann das andere ist, es gibt eine schöne Übung, mit Gummibärchen würde ich die nicht machen. Man tut 10 Gummibärchen in die rechte Hosentasche und jedes Mal, wenn man was Schönes tut oder erlebt, für sich, aber auch für andere, tut man das Gummibärchen in die andere Hosentasche. Die Übung ist eigentlich mit Murmeln, aber weil wir gerade Gummibärchen haben.
Ich kenne es mit Bohnen, ja, aber es ist das immer das Gleiche im Faschieren.
So, und man kann die auch essen, die Gummibärchen.
Mhm. Ja, ich verkenne die halt.
Weil Bohnen ist schwierig, das ist giftig. Ja, ne? Ab 5 Bohnen, glaube ich, ist rohe Bohnen.
Blaue Bohnen. Pa, 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 pa.
Oh, ich bin so direkt bei Diabetes. Ich kriege direkt Angst. Ich direkt dreckig mit
so. Aber nochmal, also ganz, ganz wichtig, Inspiration kann zu Manipulation werden, wenn es diese Bewunderungssucht bröckelt. Und das ist die Pathologie, die wir in Beziehungen sehen, die nicht nach außen durchsickert. Ich habe fast einmal die Woche irgendein Pärchen, meistens die Frau, es gibt auch Männer, die sich daran abarbeiten, diese Manipulation zu verstehen.
Mhm.
Kann man aber nicht verstehen, weil es ist ja Manipulation. Die ist darauf aus, nicht verstanden zu werden.
Gutes Argument, weil die Leute geißeln sich selber dafür.
Ja.
Aber sie könnten nicht.
Aber vielleicht für unsere Zuhörenden, was würdest du nach draußen geben für Menschen, die völlig am Boden sind, in oder nach einer Beziehung mit einem Narzissten?
Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Also meistens sind es Frauen, die ich dann sehe. Ja, es gibt auch Männer. Und denen würde ich sagen, du bist nicht schuld. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz ist, du bist nicht schwach. Du warst in einem System gefangen, das dein Selbstwert gezielt destabilisiert hat. Da gibt es Begriffe wie Gaslighting, Schuldumkehr, emotionale Abhängigkeit. Das versteht nicht immer jeder, was das ist. Emotionale Abhängigkeit ist, man fühlt sich dem anderen so verbunden, dass man dafür verantwortlich ist und sich da verantwortlich fühlt und da verantwortlich gemacht werden kann durch den anderen, wie es dem anderen geht. Das ist hochgradig abhängig, manipulativ und leider sehr zerstörerisch.
Das ist das, was wir auch so gerne als toxisch
beschreiben. Das ist das toxische, dysfunktionale Gedöns, genau. Aber Schuldumkehr ist ein Teil davon. Gaslighting ist die Strategie dahinter. Die emotionale Abhängigkeit ist das, was das Opfer macht.
Ach so,
das Opfer macht. Das gaslightet sich selbst. Und jetzt würde ich sagen, bist du groß. Jetzt bist du groß. Jetzt brauchst du selbst Ermächtigung, keine Opferidentität mehr.
Mhm.
Und der Weg zurück führt dann über das Wiederentdecken deines Selbst, deines Ichs, deine Identität. Das ist tut auch weh, aber es ist der beste Weg, wieder in eine funktionierende, ja,
in ein glückliches Leben
kommen,
vielleicht
zurückzukommen,
auch.
Durch die Therapie auch übrigens. Achtsamkeit lernen mit sich selber, Mitgefühl mit sich selber und so weiter.
Wir haben im Buch 2 Kapitel von Beziehungen zwischen pathologischen Narzissten, tödlichen, maligen Narzissten, die am Ende auch beide tödlich enden. Und tatsächlich ist mir dabei so aufgefallen, dass es einige Eigenschaften gibt, die das eben befeuern, die wirklich wie ein Brandbeschleuniger für den Narzissten auch wirken. Und ein paar davon sind einfach so wundervolle Eigenschaften, die nur halt an diesen Personen wirklich gefährlich werden. Und eins davon ist diese große Empathiefähigkeit.
Mhm.
Und deswegen klappt es auch. Warum glaubst du der Manipulation oder warum bist du empfänglich gewesen für diese Manipulation? Weil du empathisch bist.
Ja.
Und das, dafür darfst du dich halt später nicht selber auffressen, sondern hey, das ist was Cooles, das ist was Geiles, du bist bloß halt an die falsche Stelle geraten damit.
Ja.
Und ich glaube, ganz viele super empathische Menschen versuchen danach das rauszuschneiden. Das sind dann die, wo du siehst, so ja, jetzt nicht mehr und nicht mit mir und ab jetzt ganz anders. Und verleugnen dadurch an den Kern, der eigentlich wundervoll wäre und den sie eigentlich leben sollten.
Den eigenen.
Den eigenen, genau. Den
nicht
eigenen,
den des
nicht
anderen.
Den anderen. Nicht den, also diesen empathischen Kern, der gespürt hat, wie verletzt dieser Typ da ist oder diese Frau.
Genau.
Und gedacht hat, oh guck mal, der ist ja eigentlich nur,
das ist der
macht es ja aus Schmerz, genau. Aber da bist du falsch bei den Jungs.
Deshalb sind sie ähnlich, deshalb sind sie eben zwei Wale oder zwei Haie oder Walhaie oder Haiwale, weil sie selbst die Verletzung im anderen sehen. Das ist eine Spiegelung, Resonanzeffekt, so sind wir Menschen. Also wir machen ein Ähnlichkeitsprinzip. Und wir spüren,
meine Verletzung spricht quasi mit deiner, Nina, und Max. Wir reden miteinander, so wie der Schatten sich berührt, ne, wenn wir unsere Körper berühren. Aber die Schatten können sich auch berühren. Mhm. Und die sprechen auch miteinander, wenn man so will. Ich bin Typpsychologe, C.G. Jung und so weiter. Und,
und ich fühl's aber.
Fühlst du es? Ja, ich fühl's. So, und dieses etwas Lyrischere jetzt hier ist aber eigentlich nur eine Metapher, also ein Symbol-Story, symbolische, aufgeladene, um zu Empathie zu kommen, zu Resonanz, zum Einschwingen, zum Rhythmus, ne, so. Dann spüre ich natürlich deine Verletzung und der andere geht aber anders damit um. Der geht vielleicht dann narzisstisch damit um und wehrt die ab, zum Beispiel, ist aggressiv im Abwehren. Die andere Person öffnet sich, ne, rohes Fleisch und springt rein und so. Und dann passt das halt da ganz gut zusammen an der Stelle. Ja. Aber an sich sind beide Verletzte und sie verletzen sich auch ständig immer weiter. Obwohl sie Liebe wollen, tun sie sich weh.
In der Therapie hatten wir, meine Frau und ich, gemeinsam eine Stunde. Und in diesem Gespräch, war ein Vierergespräch, waren wir an einem Punkt, wo ich irgendwann dachte, Alter, Scheiße, was ist denn, wenn wir uns nicht mehr brauchen? Weil in meinem Kopf war die ganze Zeit, also da ist Liebe, aber es war auch die ganze Zeit, hey, wir brauchen einander ja auch. Also erst war die Angst, was ist, wenn ich nicht mehr gebraucht werde? Und dann war, Scheiße, was ist denn, wenn ich das hier nicht mehr brauche? Weil wir einander nicht mehr brauchen? Und dann haben die was Wundervolles gesagt, nämlich, ja, vielleicht wollt ihr euch ja dann immer noch.
Ja.
Und ich war so, ach so, das ist eine Option. Ja, genau. So
geht's auch. Aber das Brauchen ist natürlich, ich kann das komplett nachvollziehen, das ist tatsächlich auch wieder ein narzisstischer Gedanke, weil du ja natürlich Angst hast, verlassen zu werden, nicht gebraucht zu werden. Mhm. Gebraucht zu werden ist besser als geliebt zu werden, weil, brauchen kannst du nichts dagegen machen. Halt, so.
Aber weißt da hast du die Selbstabwertung mit drin.
Genau, du wertest dich natürlich gleichzeitig selbst ab. Eine Frage, die, glaube ich, für ganz viele Menschen interessant ist, die jetzt hier zuhören und die sowas hinter sich haben oder gerade in Beziehungen sind oder vielleicht selbst betroffen sind, kann ein Narzisst überhaupt reflektieren? Kann ein Narzisst Verantwortung übernehmen oder ist alles, was in die Richtung kommt, von diesen Leuten eigentlich unecht?
Können wir Lieben da auch mit reinschieben, bitte? Verantwortung übernehmen,
Lieben? Verantwortung, ehrlich Liebe oder dieses, das, was wir unter Liebe verstehen im romantischen Sinne.
Also zur Liebe kann ich sagen, ein Narzisst will natürlich lieben, ja, das ist doch klar, wie jeder von uns. Aber er hat halt diese Verwechslung im Kopf, ne? Also er liebt nur, wenn er merkt, dass es seinem eigenen Selbst dient, ne, Selbstwert dient. Und dann wird dieses ganze Ding zur Bühne, ne, wird dann zum manipulativen Spiel und die Verwechslung ist dann zerstörerisch, weil wenn das Gegenüber einen nicht mehr diese Anerkennung, diese Bewunderung schenkt, dann kippt es halt. Dann folgt Entwertung, Rückzug, Abschaffen, Ersatz, ne, dieses Furchtbare, was dann passiert, dass man vor der Tür landet und gar nicht weiß, was da passiert. Ne. Aber es gibt natürlich auch Narzissten, die echte Liebe und Nähe können, ne, zulassen, das gibt's auch, das müssen wir aber lernen. Und da kommen wir zur Empathie, die Empathiefähigkeit der Narzissten und bei Psychopathen, wir machen jetzt so Kategorien, ne, aber es ist von bis, ne, ist die sogenannte kognitive, das heißt, die verstehen schon, was du brauchst oder was du für ein Gefühl hast, aber sie können nicht wirklich nachvollziehen im Sinne eines Spürens. Und sind daran auch nicht wirklich interessiert, weil es dann irgendwann gegen die eigenen Interessen geht. Ja, und dann stoppt das wieder. Mhm. Dann wird es leider kalt. Ja, dann wird es kalt.
Oder sogar scheiße. Aber wie ist es mit dem Reflektieren? Also wie ist es mit dem danach zu sagen, so hey, also bei mir zum Beispiel war es wirklich, ich habe noch nie Schuld empfunden, weil ich mache nichts, wofür ich mich später schuldig fühlen muss. So, Punkt. Mache ich schon von vornherein gar nicht. Wenn mir was Dummes passiert ist, wie jetzt zum Beispiel, ich habe heute eine Folge vorbereitet, die ich meiner Meinung nach falsch vorbereitet habe, die ich nicht gut vorbereitet habe, die ich besser hätte machen können, dann bin ich sauer mit mir selber und unzufrieden. Aber dass ich mir jetzt denke, oh...
Also es kommt darauf an...
Also reflektieren kann ich, weißt du, aber ich kann es nicht, aber ich kann mich selber nicht schuldig für dieses Wort.
Ja, das ist ja die Folge des Reflektierens, des Verantwortung übernehmen und sich noch schuldig fühlen und Scham spüren, das ist ja im Narzisstenbunker drin. Da kommt man nicht ran. Ne? Also es hängt da ab. Ne? Also wenn wir jetzt den Feinhäuter oder Dünnhäuter haben, die machen das sehr wohl. Ne? Also der klassisch Grandiose, der wird es schwer haben. Ne? Der Nette aber, nur so ich, der hat dann gelernt, sich zu beobachten. Ne? Psychotherapie selber erlebt, ne? Oder die Selbsterfahrung. Und sehe ja ständig die Leute, die daran leiden. Also, aber man muss ja kein Therapeut sein und alle Krankheiten können. Also jeder Mensch macht die Erfahrung, jeder Narzisstische, wenn er sensibel genug ist, dann kann er das. Es gibt aber tatsächlich Unterschiede anatomisch. Also die Grundeinstellung, ne? Der Default Mode. Der ist halt bei Narzissten, die da gestört sind an der Stelle zur Selbstreflexion, da tatsächlich eingeschränkt. Das ist aber nicht unmöglich, dass sie den wieder anwerfen können. Mhm. Man muss aber tatsächlich in der richtigen Stimmung sein, ne, im richtigen Modus sein, also sich offen dafür sein, ehrlich dafür sein. Und das geht nicht durch Konfrontation, ne? Sondern es geht, wenn man die Würde anspricht.
Oh, das stimmt so sehr. Sobald du mir nämlich konfrontativ kommst, gehe ich so in Defensiv. Und ich werde sogar aggressiv so.
Musst du ja auch.
Und was du jetzt nämlich gesagt hast, ich überlege, ich würde sogar noch ergänzen mit, dieses Training muss jahrelang gemacht werden. Weil das wurde in so einzelnen Bereichen, zum Beispiel mit meiner Beziehung, da bin ich viel krasser dazu fähig als in anderen Bereichen, weil sie es mir einfach halt abverlangt seit 10 Jahren.
Ja, im Prinzip haben Kat und du das schon in diesem Rahmen trainiert.
Die lässt mir das nicht durchgehen, wenn ich es nicht fühle so.
Genau. Das ist auch gut. Ja. Weil es muss aber beides sein. Also ich habe dieses Bild von so einem Buddha, der eben ein bisschen Futter gibt. Die eine Hand hat so goldene Nuggets oder Futter und die andere Hand ist so ein Stoppzeichen. Und das heißt, also ich gebe dir was, ist Güte, Großzügigkeit, aber die andere Hand macht Stopp zur selben Zeit. Und das heißt, hier ist eine Grenze, also westlich verstanden ist es eine Grenze, aber es heißt auch Halt. Also in der asiatischen Gedenke ist das Halt geben. Also wenn ich eine Grenze gebe und die Hand so habe, also wie zum Stoppzeichen, kann sich da auch jemand dran halten.
Boah, das ist so wichtig.
Wow.
Und wir haben ja auch gesagt,
und da ist die Grenze spürbar.
Grenzen kennen für euch selber, eure eigenen Grenzen fest. Das ist nämlich was Narzissten auch nicht gelernt haben als Kinder. So dieses, ne, weil ihr wird ständig über dich drüber gewalzt in allen Bereichen.
Ja,
und das ist das, was ich bei den Anti-Gewalt-Trainings habe ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen gesagt, so dass diese Jungs nicht wissen, wo ihr Stopp ist. Haben keine Ahnung, so wo, wann schlägst du zu, so wann wird es dir zu viel, weiß der gar nicht.
Also Berührung ist Schlagen, ne?
Wir machen dann immer dieses Spiel, wo wir aufeinander zulaufen. Sag mir Stopp.
Wann ist,
mit verschiedenen Gesichtern.
Dann gehen die ganzen da ran,
und die bei mir laufen dann komplett ineinander rein.
Wie ist denn das, wenn man im Konflikt, also wenn man in der Lage ist zu reflektieren, auch vielleicht analytisch, und merkt, alter krass, wenn Kritik an mir stattfindet, dann gehe ich sofort in diese Abwehrung. Die mag ich aber eigentlich nicht, weil ich den Menschen mag. Ist es okay, also ich glaube, es sollte okay sein, man muss halt miteinander reden, dem Gegenüber zu sagen, wie man Kritik verpackt haben möchte.
Ja, Schluckhilfe gibt es.
Ja,
es gibt trojanische Pferde oder Sandwiches. Ja, also man packt das Unangenehme in 2 Honigbrotscheiben. Es kann aber auch sein.
Aus Marketing.
Ja, ich kann das auch mal.
Aber man kann so mit dem ganzen Tablett mit Sandwiches da stehen. Und das hilft trotzdem nicht. Ja. Also die Schluckhilfe muss schon sehr gut sein. Es gibt Superfood. Ja, das können meistens, ich gucke jetzt nie an, also Sex, Frauen, Attraktivität, Körper ist sehr überzeugend in der Paarbeziehung. Also man kann Männer und narzisstische Männer damit erpressen. Das ist ganz einfach. Also und so. Umgekehrt ist die sexualisierte Gewalt und das Sprechen, auch missbräuchlich wird es auch benutzt, auch als Schluckhilfe, sage ich jetzt mal im abfälligen Sinne leider, dass da auch Missbrauch stattfindet, natürlich. Also es hat ein zweischneidiges Schwert. Wir können Menschen, die narzisstisch sind, gefügig machen, indem wir sie erpressbar machen, ihr Superfood vorenthalten. Aber das kann negativ nach hinten losgehen, weil es das dysfunktional-toxische verstärkt.
Oh, spannend. Warum komme ich auf dieses Beispiel? Ja. Weil ich habe das gemerkt und habe dann irgendwann angefangen zu sagen, hey, kannst du das bitte so oder so verpacken,
damit
ich es auch nehmen kann. Und wenn es gar nicht anders geht, und ich glaube, ich mache mich hier gerade richtig nackig, bitte greift mich deswegen nicht an oder bitte nutzt es nicht aus. Ich bin felsenfest davon überzeugt, einer der fairsten Menschen dieser Welt zu sein. Und wenn es unfair ist, dann sag mir bitte, ey, bist du nicht immer derjenige, der für Fairness ist? Ich empfinde das jetzt als unfair. Und dann komme ich in so ein Bumm, Moment. Und dann fange ich an nachzudenken.
Ich finde aber, mit dir kann man sehr gut Themen auch besprechen, die schwierig sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in der Beziehung einfach scheiß anders ist. Weißt du, so, weil, und das ist auch deine Frau weiß und du weißt und trotzdem, ich weiß genau, wann meine Frau ausflippt und manchmal sage ich es trotzdem und denke mir danach, warum habe ich das, war jetzt so dumm, wir hätten das Thema easy klären können. Und so wird es euch ja auch gehen. Aber weil wir hatten gestern so ein schwieriges Thema und du hast wirklich jetzt sehr, 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 sehr gut angenommen. An der Stelle, wo du hättest zumachen können und ich hab nicht viel machen müssen. Ich habe nur nicht extrem konfrontativ sein müssen, sondern einfach nur, das Einzige, was ich gemacht habe, war zu sagen, mir geht es damit so und so. Und schon ging dein Fairness-Ding an.
Ja, voll.
Es geht ihm so und so. Und dann hast du...
Hättest du mich damit angegriffen, hätte ich halt eine Fresse.
Das ist ja das Einzige so, weißt du, wie ich meine? Und deswegen, da bist du schon, also da würde ich sagen, das ist dein gutes Recht zu sagen, könnt ihr mir bitte das so und so portionieren.
Okay, aber das ist ja auch wertvoll für da draußen, weil ich beobachte das so oft, wie Menschen aneinander geraten wegen Nichtigkeiten. Redet doch bitte mal miteinander und sagt, pass auf, wenn dir das wichtig ist, dann verpack's mir bitte so, dass ich nicht denke, dass ich jetzt in der Ecke stehe und mich schämen muss.
Voll. Ist euer gutes Recht. Ist euer gutes Recht, diese Scheiße so zu kriegen.
Ist Narzissmus ein Stempel, den man nicht mehr wegbekommt? Oder muss man den abtrainieren? Geht das?
Ja, man kann den nicht mehr wegkriegen. Das stimmt. Das schaut mich an. Also ich werde den auch nicht mehr los. Aber man kann damit leben.
Das ist die Hauptsache.
Ich wollte vielleicht noch einmal den Bogen machen. Wir haben jetzt sehr viel über unseren möglichen Narzissmus gesprochen, aber noch nicht so viel an die Opfer von Narzissmus nach draußen gegeben. Denn ich glaube, uns hören ganz, ganz, ganz viele Menschen zu, die denken, ich hatte auch schon eine Erfahrung mit einem Narzissten oder einer Narzisstin und leide darunter. Vielleicht können wir noch zum Abschluss ein paar Sachen zusammenstellen, die Menschen, die bereits traumatische Erfahrungen gemacht haben, es leichter erkennen lassen und vielleicht nicht erneut auf einen Narzissten reinfallen?
Ja, ein never-ending story manchmal. Ja, es gibt die Opferkarrieren, die dann immer wieder sich denselben ziehen. Und das ist jetzt aber nicht spezifisch für Narzissmus. Das passiert eigentlich immer. Wir wiederholen unsere frühen Bindungserfahrungen und Kränkungs- und Traumerfahrungen, bis wir sie endlich verstehen. Ne? So lange wiederholen wir es. Mhm. Wenn wir es nicht verstehen, wiederholen wir es nochmal. Also das ist, Karma ist sozusagen jetzt, nicht in der Zukunft. Und ja, die Merkmale, wir haben ja ein paar genannt, also diese OKBOP und die vulnerablen Narzissten, dieses hypersensible und leicht kränkbare. Das Kränkbarkeitskriterium ist ja aus der Nomenklatur mal rausgeflogen, jetzt ist es wieder drin durch die sensiblen, hypersensiblen Narzissten, die sich leicht kränkbar fühlen. Und erkennen tut man es eben, wenn es unveränderbar ist. Nicht? Also man kann ja mal einen schlechten Tag haben oder in einer Notsituation sein, da ist man halt ein Arsch oder man ist halt besoffen oder so. Aber wenn der Typ dauernd so ist, dauernd, oder die Tante, mein Gott, dann Reißleine ziehen. Man hat nur 30, 40 Jahre auf dieser Welt in einem einigermaßen klaren Bewusstseinszustand. Mhm. Der Rest ist Traumland und dann lebt halt euer Leben und dann macht eure Identitäts- und eure Emanzipation durch. Und das so. Und nicht über den anderen immer herziehen, sondern bei sich anfangen.
Zu gucken, wo sind die Muster denn begründet?
Ja, und das tut der am meisten weh, bei sich zu gucken.
Ja, es ist leichter zu sagen, wieder wurde mir übel mitgespielt, als wieder habe ich mich an den Spieltisch gesetzt, an dem Scheiße gespielt wird.
Genau,
halt.
Und Scheiß Gewinne gibt.
Play stupid games, win stupid prizes. Was hast denn du für ein neues Buch? Gibt es gerade was Neues?
Das, was jetzt gerade da ist, ist Selbstsabotage. Hör auf mit der Selbstsabotage.
Das klingt genauso wie das, was wir jetzt gerade brauchen würden.
So. Und es geht auch um Golf. Also wer Golf gerne spielt, kann das auch lesen. Oder wer denkt, Golf ist scheiße, der kann das auch bitte lesen. Mhm. Oder so. Und dann seine Vorurteile aufräumen und sein eigenes Nirvana erleben.
Sehr schön. Das war's, lieber Pablo. Wir hatten schon Psychologen. Wir wissen, die sind schlecht da drin. Sobald du an die gehst, sobald du fragst.
Ja, ich frage gerne so Sachen wie, also das, was ich immer gefragt bekommen habe, so, wie geht's dir denn dabei, wenn du das und das mit den Leuten machst? Und dann haben die auch gerne mal einfach zugemacht.
Und wir haben bei dir aber das Gefühl gehabt, dass du echt Bock hattest.
Dass ich hier nackt vor euch liege.
Ich meine, wenn einer einsteigt mit gestatten, ich bin ein Arschloch, dann denke ich, mit dem kann man mal reden.
Das Buch will ich auf jeden Fall haben. Ja, vielen lieben Dank. Also das war echt sehr bereichernd.
Und wenn auch ihr euch bereichert fühlt da draußen oder Erfahrungen, Ängste, Wünsche, was auch immer an uns senden wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an gj@swr3.de.
Und denkt dran, alle eure Gedanken schön in die Kommentarspalte auf Spotify. Falls ihr da hört, wenn ihr in der ARD Audiothek hört, dann schreibt uns eine Mail.
Und wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, sind die krank oder bin ich krank, weil alle Punkte auch auf dich zutreffen oder du vielleicht in einer Beziehung bist mit jemandem, wo ganz viele dieser Punkte zutreffen, dann schreibt uns auch das.
Und damit sind wir raus.
Tschüss.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Loyalität und Treue. Das ist das Wichtigste, was so eine Gang zusammenhält. Egal ob Familie, Gangster, Junkies oder was für ein Milieu auch immer. Wie das allerdings in Königsfamilien aussieht, das hört ihr im Podcast Annelies Royale Welt. Und unsere Royalexpertin Annelie Malun hat sich dafür extra Psychologin und Familientherapeutin Felicitas Heine eingeladen. Annelie, gib uns doch mal einen kleinen Ausblick auf die Folge. Welche Rolle spielt royale Loyalität?
Loyalität wird in den Königshäusern innerhalb der Familien ganz groß geschrieben. Wer ausschert, zum Beispiel interne ausplaudert, muss mit Konsequenzen rechnen. Hat man an Prinz Harry gesehen, der, wie einige sagen, seine Familie verraten und verkauft hat. in einer Netflix-Serie und in seiner Biografie Reserve. Und die Konsequenzen hat er auch gespürt. Sein Bruder und Prinzessin Kate wollen nichts mehr von ihm wissen. Und sein Vater, König Charles, sucht jetzt auch nicht so unbedingt den Kontakt zu ihm. Also das heißt, man muss loyal sein, um auch etwas dafür zu bekommen. Unendliche Loyalität kann sich auszahlen, so wie bei Fergie. Sie hat nie ein böses Wort über die Royal Family verloren. Obwohl sie von Prinz Andrew geschieden ist, darf sie weiterhin in einem königlichen Anwesen wohnen und hat ihren Herzoginnentitel behalten. Das heißt also, wenn man nichts sagt und loyal bleibt, kriegt man was Schönes dafür. Im Umkehrschluss kann es richtig schlecht ausgehen.
Annelies royale Welt mit spannenden Einblicken in die Königshäuser. Hintergrundinfos garantiert. Informativ, erfrischend und kurzweilig. Alle 14 Tage neu in der ARD Audiothek.